So, willkommen beim anarchistischen Radio, jeden Sonntag von 8 bis 9 auf Radio Orange. Und heute gibt es im anarchistischen Radio wieder eine Sendung des Anarchist Black Cross Wien. Und der Themenschwerpunkt wird werden das österreichische Knastsystem. Und also es gibt davon einen Mitschnitt von einer Infoveranstaltung, den wir euch vorspielen werden. Und es wird ein bisschen Musik geben und wie immer Veranstaltungshinweise. Und ja, wir fangen mit einem Lied an. Und das ist Chaos Z. Und das Lied ist Ein Tropfen Feuer. So, mal schauen, ob wir das zum Gehen bringen. Das war ein Chaos Z mit einem Tropfen im Feuer. Und da wir wie immer kleine technische Probleme haben, gibt es die Veranstaltungshinweise mal zuerst. Und wir möchten zuerst einmal auf das nächste ABC-Café hinweisen. Das wird im Düwi sein am 17. Mai, Sonntag, 17. Mai, ab 17 Uhr. Es gibt wie immer vegane Fokü oder Buffet und Kuchen und so gegen freiwillige Spende und Infotische und alles Mögliche. Und es wird eine Infoveranstaltung geben zu den sogenannten Green Scare Welle, Phase in den USA. Und da geht es halt darum, also der Name ist so an die Kommunistenjagd der 50er in den USA angehend. Und irgendwie seit 2000 oder so werden halt in den USA so Leute aus dem Öko- und Tierrechts, Tierbefreiungsaktivistinnen, also ILF und ALF, so als die innerstaatlichen Terroristen Nummer 1 gesehen. Und vor allem halt seit dem 11. September, wo es halt die ganzen massiven Verschärfungen für Gesetze gegeben hat, werden die Leute halt mehr verfolgt und so mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Repression. Also da arbeiten halt FBI und keine Ahnung, normale Polizei und arbeiten halt alle zusammen. Und denen ist es halt auch gelungen, voll viele Leute anzuwerben als Informantinnen und Spitzel und voll viele Leute haben nach den Verhaftungen auch ausgesagt. Und da sind Leute, ich glaube, bis zu 19 Jahre in den Knast gegangen und wurden halt teilweise auch mit einem Terrorismusparagrafen verurteilt. Und das waren aber halt, also es ging dabei irgendwie um Sachbeschädigungen und zum Beispiel ein Tierversuchslabor wurde angezündet und die Person ist dann irgendwie, ich glaube, 13 Jahre in den Knast gegangen. Und ja, also zudem wird es einen Vortrag geben und vielleicht auch Filme, kurze Filme. Und ja, das wird das ABC-Café sein, 17. Mai im Tüwi. Das Tüwi ist in der Peter-Jordan-Straße im 19. Bezirk. Und ja, wir freuen uns auf euer Kommen. Und ja, was es sonst noch gibt, ist die Ida feiert Geburtstag. Es ist nicht in 2 Wochen erst, aber ich erwähne es trotzdem mal und die wird 3 und gibt es halt am 15. und am 16. Mai gibt es halt die Party mit Bands, glaube ich, und so weiter und so fort. Und ja, dann am 6. Mai gibt es die Premiere für der neuen Kanal B-Ausgabe, Nummer 34, um 19 Uhr im Schreivogelsaal des Instituts für DFM, Hofburg, Batiani Stiege, Uni Wien. Und ja, es geht. Und der Titel ist Emily und der Streik im Einzelhandel. Was es sonst noch gibt, ist am Donnerstag gibt es im Rahmen des Politdisco-Beisels einen Vortrag zu den Bombenanschlägen und den terroristischen Aktivitäten, die es in Südtirol gab, wo irgendwo sogenannte Patrioten mit Neonazis zusammen Anschläge verübten. Und da wird es einen Vortrag und eine Diskussion geben. Und ja. Und ja, es ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Thema und es wird ein sehr spannender Vortrag geben. Und wie immer gibt es vegane Fokü. Das ist also das Politdiscobeisel ist im EKH, in der Wielandgasse 2 bis 4 im 10. Bezirk. Und Ja, was noch zu sagen wäre, am 15. Mai gibt es ein Straßenfest für Bewegungsfreiheit und das wird um 3 oder um 15.05 Uhr anscheinend anfangen am Urban-Loritz-Platz bei der Hütteldorfer Straße und es wird geben Kinderprogramm, Tischfußball, Lesungen, Fokü, Musik, Ausstellungen, Infostände, Feuershow. Und ja, es wird da zwei Themenabende geben im Vorfeld und eines ist, glaube ich, morgen am 4. Mai zur Bewegungsfreiheit. Das wird im Kaleidoskop sein um 18 Uhr. Und das andere ist am 11. Mai und da geht es um Rassismus und das wird auch im Kaleidoskop sein. Und leider ist in dieser Ankündigung nicht angegeben, wo das Kaleidoskop ist. Und, aber das ist sicher herausfindbar. Nur ich habe es hier leider jetzt nicht aufgeschrieben. Und ja, so, das war es einmal soweit mit Veranstaltungshinweisen. Ob uns was einfällt, mal schauen. Und jetzt gibt es Musik. Und zwar Knallkopf. Und ja, das ist von der Split-Platte mit Stateless in the Universe, eine wunderbare Platte und hier Knallkopf. Das war ein Knallkopf. Moment, so. Mittlerweile haben wir unsere technischen Probleme gelöst. Oder spielen wir noch ein Lied vor? Oder geht? Okay, so, und jetzt werden wir versuchen, euch den Mitschnitt näher zu bringen. Und so, los geht's.
Jenes. Also es wird generiert wie um das österreichische Knastsystem. Stellt sich mal irgendwie die prinzipielle Frage, warum gerade österreichisches Knastsystem, wo doch aus einer quasi antinationalistischen Perspektive, dem grundsätzlichen Ablehnen von nationalstaatlichen Konzepten, mal die Frage gestellt werden sollte, warum österreichisches Knastsystem. Aber insbesondere in den Knästen und dahinter das ganze Justizsystem richtet sich in erster Linie nach Auslegungen von Ländern und wird irgendwie schon durch Grenzen festgelegt. Sicher gibt es viele Gemeinsamkeiten beim Konzept Knästen im Allgemeinen und vieles trifft überall zu. Dennoch erscheint es wichtig, einen speziellen Blick auf die Situation in Österreich zu werfen. Nochmals die Frage, warum österreichische Knäste? Ich denke mal, darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Wir müssen den Feind kennen, das sind in unserem Fall die Knäste. Und je besser wir ihn kennen, desto mehr werden wir die Möglichkeit haben, ihn anzugreifen. Und überhaupt ergibt sich der Eindruck, je mehr wir über die Knäste wissen, desto absurder wird das ganze System. Der Vortrag ist so strukturiert, dass es am Anfang geht, also es gibt mehr oder weniger zwei Hauptteile. Und der erste Teil ist ein Blick von außen auf die Knäste. Da geht es mal so um Haftgründe und Arten, wo sind die Knäste eigentlich, welches Konzept wird mit Knästen verfolgt. Und dann gibt es einen Blick nach innen, in die Knäste hinein. Da geht es darum, so, welcher Personal steckt dahinter, wie schaut das Alltagsleben von Häftlingen in Knästen aus. Darunter werden so Fragen behandelt wie, welche Arbeit oder welche Zwangsarbeit muss in Knästen geleistet werden, Fluchten, Fluchtversuche oder auch Selbstmorde. Und dann abschließend möchte ich noch ganz gern kurz sowas wie eine Art Ausblick geben. Okay, beginnen wir also mal mit einem Blick von außen auf Knäste. Welche Haftgründen und Arten gibt es überhaupt in Österreich? Also in Österreich gibt es mal 8 verschiedene Arten von Unterbringung in Haft. Dabei wird aber nicht alles in Knästen vollzogen, sondern auch in Arrestzellen, Polizeiinspektionen oder Polizeianhaltezentren. Zu den 8 Arten der Unterbringung in Haft gehört unter anderem Verwahrungshaft. Das ist, wo Menschen 48 Stunden festgehalten werden können, bevor sie zu einer Untersuchungsrichterin vorgeführt werden. Dann gibt es polizeiliche Haft. Das ist eine Form von vorläufiger Unterbringung mit maximal 24 Stunden. Die U-Haft, dann gibt es Unterbringung im Maßnahmenvollzug. Auf Maßnahmenvollzug werde ich nachher nochmal genauer darauf eingehen. Dann gibt es Verwaltungsstrafhaft, die kann von 12 Stunden bis zu 6 Wochen dauern und hat halt verwaltungsstrafrechtliche Tatbestände oder so Dinge wie Geldstrafen oder ähnliches, also wenn Menschen gewisse Strafen nicht bezahlen können, dann können sie in die Verwaltungsstrafhaft gehen. Fremdenpolizeiliche Haft bedeutet die unmittelbare Unterbringung von Personen in Arrestzellen, bis sie halt anschließend vor die Fremdenpolizeibehörde gestellt werden. Schubhaft ist Internierung oder Inhaftierung bis zur Abschiebung, dauert maximal oder ist vorgeschrieben maximal 10 Monate. Und dann gibt es noch die Strafhaft, was ein wesentlicher Punkt jetzt dann im Weiteren sein wird, die durch ein gerichtliches Urteil begründet ist. Welche Arten von Knästen gibt es in Österreich? Insgesamt gibt es 28 Knäste in Österreich, wobei es auch 13 Außenstellen mehr oder weniger angegliedert sind. Gesetzlich werden die Knäste in sogenannte Strafvollzugsanstalten, gerichtliche Gefangenhäuser und Sonderanstalten eingeteilt. Was sind das jetzt genau für Dinge? Also gerichtliche Gefangenenhäuser gibt es insgesamt 16 in Österreich. Ein Knast wird als gerichtliches Gefangenhaus bezeichnet, wenn es einem Landesgericht oder ähnlichem angehört, so wie das in der Josefstadt ist. Am meisten sind diese Knäste auch völlig mehr oder weniger angeschlossen oder befinden sich in direkter Nähe. Und in den gerichtlichen Gefangenenhäusern sitzen hauptsächlich U-Häftlinge und Personen, die maximale Strafen bis zu 18 Monaten haben. In den Strafvollzugsanstalten, die sind dann auf der anderen Seite keinem Gericht angeschlossen, dort sitzen eigentlich in der Regel Menschen mit über 18 Monaten, also mit die Strafen über 18 Monate abzusitzen haben. Von den 8 Strafvollzugsanstalten, die es in Österreich gibt, sind 7 Männervollzugsanstalten. Und daneben gibt es noch den Frauengnast in Schwarzau, der auch für weibliche Jugendliche und für Maßnahmenvollzug bei Frauen zuständig ist. An dieser Stelle kann schon mal darauf hingewiesen werden, irgendwie so Verhältnis 7:1 spricht Bände, also insgesamt in österreichischen Knästen sitzen keine 5% an Frauen. Menschen im Knast, die mit besonders langen Haftstrafen sitzen, sitzen in der Regel in Graz-Galau, in Stein oder in Garsten. Neben der regulären Haftstrafe gibt es in Österreich die Möglichkeit, ich bin jetzt beim Punkt Sonderanstalten, Häftlinge in einem Knast im Rahmen des Maßnahmenvollzugs festzuhalten. Maßnahmenvollzug bedeutet, dass jene Insassen, denen so etwas wie Gefährlichkeit zugeschrieben wird, spezielle Maßnahmen ausgesetzt werden sollen. Die Betroffenen können entweder in eine Anstalt für sogenannte gefährliche Rückfallstäterinnen, eine Anstalt für sogenannte entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecherinnen oder in eine Anstalt für sogenannte geistig abnorme Rechtsbrecherinnen eingewiesen werden. Also es gibt in den Sonderanstalten, das zusammenfassend, diese 3 Kategorien. Maßnahmenvollzug gegen sogenannte entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecherinnen kann praktisch in jedem Knast durchgeführt werden. Extra dafür vorgesehen ist aber Favoriten. Sogenannte gefährliche Rückfallstäterinnen sitzen in Sonnberg, obwohl dieser Knast eigentlich nicht als eine Sonderanstalt bezeichnet wird. Bei den sogenannten geistig abnormen Rechtsbrecherinnen wird nochmals unterschieden zwischen nicht zurechnungsfähigen, die sitzen dann in dem Fall in Göllersdorf, und sogenannten zurechnungsfähigen, für die dann Wien-Mittersteig bestimmt ist. Wie aus dieser Grafik hier vielleicht an den Punkten irgendwie erkennbar ist, gibt es in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich viele Knäste. Spitzenreiter ist dabei in Niederösterreich mit 10 Standorten. Der größte Knast in Österreich ist die Josefstadt mit einer Kapazität von 1057 Insassinnen. Der kleinste ist Steyr, wo Platz für 63 Menschen ist. Welches Konzept und welchen Zweck verfolgen die Herrschenden mit den Knästen in Österreich? Hier spielt vor allem das fadenscheinige Argument einer sogenannten Resozialisierung eine wesentliche Rolle, also dass den Insassen in den Knästen während dieses Aufenthaltes vermittelt werden soll, dass sie doch falsch und verwerflich gehandelt haben und dass sie zum Wohl der Gesellschaft, zu normalen Bürgerinnen resozialisiert werden sollen. Im österreichischen Strafvollzugsgesetz ist dazu Folgendes zu lesen, ich zitiere das mal: Der Vollzug der Freiheitsstrafen soll dem Verurteilten zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen und sie abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. Der Vollzug soll außerdem den Unwert des der Verurteilung zugrunde liegenden Verhaltens aufzeigen. Diesem Konzept folgt allerdings nicht die Unterbringung im Maßnahmenvollzug. Häftlinge des Maßnahmenvollzugs sind zwar ebenfalls dem mehr oder weniger Resozialisierungsgedanken unterworfen, allerdings zielen die Maßnahmen meistens gegen die angebliche Gefährlichkeit von Menschen ab. Ich zitiere nochmals aus dem Strafvollzugsgesetz: Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher soll die Untergebrachten davon abhalten, unter dem Einfluss ihrer geistigen oder seelischen Abartigkeit mit Strafen bedrohten Handlungen zu begehen. Die Unterbringung soll den Zustand der Untergebrachten so weit bessern, dass von ihnen die Begehung mit Strafen bedrohter Handlungen nicht mehr zu erwarten ist und den Untergebrachten zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen. Wie absurd eigentlich dieser Resozialisierungsgedanke schon prinzipiell ist, werde ich dann noch einem konkreten Beispiel aus dem Knast zeigen.
Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Es ist halt eine Live-Aufnahme, aber ja, eigentlich sollte es verständlich sein. Jetzt noch spielen wir ein Lied, bevor es wieder weitergeht. Und die Band heißt Death Red und das Lied heißt No More.
Kommen wir nun zur Organisationsstruktur von Knästen. Sämtliche österreichische Knäste unterstehen in erster Linie dem Justizministerium. Im Gegensatz dazu sind etwa die vorher erwähnten Polizeianhaltezentren oder Arrestzellen Einrichtungen der Bullen und die unterstehen dann dem Innenministerium. Prinzipiell ist die Organisationshierarchie der Knäste im Allgemeinen dreistufig organisiert. Die oberste Vollzugsbehörde für die Knäste ist also das Justizministerium, das sich um so Dinge kümmert wie strategische Planung des Straf- und Maßnahmenvollzugs und de facto die oberste Leiterin darstellt. Die nächste Instanz ist die sogenannte Vollzugsdirektion, die für die operative Durchführung des Straf- und Maßnahmenvollzugs zuständig ist. Sie ist aber auch für die Errichtung und Erhaltung und Erneuerung der Knäste und für einen mehr oder weniger ordnungsmäßigen Betrieb zuständig. Die letzte Instanz ist dann die sogenannte Anstaltsleiterin, der das ganze Personal in den Knästen unterstellt ist. Okay, also gehen wir jetzt in die Knäste hinein, um das so bildlich zu sprechen. Insgesamt waren im Jahr 2007 in den österreichischen Knästen mehr als 3.800 Bedienstete tätig. Und ich möchte hier an dieser Stelle beginnen mit dem Personal in den Knästen. Davon waren 3.100 Justizwachebeamtinnen, die direkt in den Knästen arbeiten, also als Aufsichts- und Betreuungsorgane. Daneben gibt es noch einen umfangreichen Verwaltungsapparat, dem unter anderem Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen sowie Pädagoginnen angehören. Wie werden Menschen nun zu Schließerinnen? Grundsätzlich ist natürlich die, ich sage mal, wahnsinnige Entscheidung zu treffen, direkt Handlangerin eines und Vollstreckerin des Systems zu werden. Danach kann ein Mensch sich in quasi jeden österreichischen Knast bewerben. Kriterien für Aufnahme sind prinzipiell mal die österreichische Staatsbürgerinnenschaft, ein Alter zwischen 18 und 40 Jahren, Unbescholtenheit und dann so unklare, mehr oder weniger dehnbare Auslegungen wie persönliche und fachliche Eignung, körperliche Eignung und die volle Handlungsfähigkeit. Wer diese Kriterien erfüllt, darf dann zur Aufnahmeprüfung antreten, bei der es einen Test am Computer, einen schriftlichen Fragekatalog, einen körperlichen und psychologischen Test gibt und absurderweise auch eine Überprüfung der Rechtschreibkenntnisse. Wenn die Aufnahmeprüfung bestanden wurde, kann mit der Ausbildung begonnen werden. Dazu gibt es Ausbildungszentren in Wien, Linz, Graz und Innsbruck. Das sind so ähnliche Einrichtungen wie die Ausbildungskasernen der Bullen. Die Ausbildung dauert in etwa ein Jahr und es werden dort zahlreiche tolle Fähigkeiten erlernt, unter anderem Selbstverteidigung und Schießtraining. So nur kurz am Rande. Die Schießerinnen haben alle Dienstwaffe, und zwar eine Glock, so wie sie auch die Bullen haben. Eingesetzt werden darf die Waffe aber nur bei sogenannter direkter Gewalteinwirkung. Also wenn ein Häftling ausbricht und über die Mauer flieht, dürfen die Leute nicht auf sie oder ihn schießen. Während der Ausbildung bekommen die angehenden Leute etwa 1.100 Euro im Monat, was sicher auch ein wesentlicher Grund ist, um Menschen für diese Dienste zu ködern. Wenn dann später mal der Dienst beginnt, gibt es ein Einstiegsgehalt von etwa 1.600 Euro, was dann natürlich massiv ansteigt. In österreichischen Knästen gibt es nicht nur bedienstete Menschen, mittlerweile muss dort auch eine Hündin ihren trüben Alltag leisten. Im Sommer 2007 wurde ein Versuchsprojekt der Justizwache gestartet, in dem es erstmals zum Einsatz einer Spürhündin zum Auffinden von Drogen kam. Die belgische Schäferhündin Brooke ist seitdem in den österreichischen Knästen auf der Suche. Sie hat gemeinsam mit ihren Vorgesetzten ihren Stützpunkt in dem Knast Sonnberg in Niederösterreich und von dort wird sie in den jeweiligen Knästen angefordert. Es kommt aber immer auch wieder zu unangekündigten Durchsuchungsaktionen. Das Projekt war vorerst bis Dezember 2008 gelaufen. Wie es weiterging, habe ich nicht ausfindig machen können, aber die durchwegs positive Resonanz, die zu lesen ist, innerhalb des Justizministeriums selbst, deutet darauf hin, dass bald mehr Hündinnen in den Knästen eingesetzt werden. Wie dem auch sei, ich möchte jetzt eigentlich zu einem wichtigeren Punkt kommen, und zwar zu den Häftlingen in den Knästen. Werfen wir dazu mal einen Blick auf die Belagungsmöglichkeiten in den österreichischen Knästen insgesamt. Unter Belagsmöglichkeiten ist zu verstehen, wie viele Haftplätze in den Knästen vorhanden sind. Und für den Stichtag 1. Dezember 2007, ich beziehe mich überhaupt jetzt oft bei den weiteren Dingen auf das Jahr 2007, weil für 2008 sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht worden, haben die Knäste Platz für 8.560 Menschen. Unter Auslastung der Knäste ist das Verhältnis der vorhandenen Plätze zum jeweiligen Bedarf an Haftplätzen gemeint. Und im Jahr 2007 betrug die Auslastung im Durchschnitt 102% und schwankte zwischen 98% und 104%. Also kurz gesagt, die Knäste sind voll. Zum Stand sind alle Leute zu zählen, die in den jeweiligen Knästen sitzen. Im Jahr 2007 gab es in allen Knästen einen täglichen Durchschnittsstand von 8.845 Menschen. Was den Stand betrifft, so gibt es unterschiedliche Statistiken über die Verteilung der Personen. Aber der Haftstand selbst sagt freilich eigentlich recht wenig, wie viele Menschen tatsächlich in den Knästen gefangen gehalten werden. Denn, und das wird nun deutlich, sind es doch vor allem Menschen mit kleinen Delikten, die die österreichischen Knäste füllen. Wenn für eine grundsätzliche Abschaffung aller Knäste plädiert wird, dann kommen oft so Argumente wie, aber was machen wir denn mit den ganzen Schwerverbrecherinnen? Sollen die vielleicht alle frei rumlaufen oder ähnlichen? Und dem kann Folgendes entgegengehalten werden. Werfen wir mal einen Blick auf die Zahl der Zugänge in den Knästen. Also es werden jedes Jahr 13.000 bis 14.000 Menschen in die Knäste gesteckt, zu denen, die ohnehin schon drinnen sitzen. Insgesamt sitzen dann also im Jahr tatsächlich 23.057 Menschen in den Knästen. Und was aus dieser Statistik wirklich hervorgeht, ist, dass mehr als zwei Drittel aller Menschen in den Knästen unter einem Jahr sitzen. Die, sagen wir mal, Leute, die mehr als 10 Jahre bekommen, sind vergleichsweise massiv weniger. Also das sind keine, also 5 bis 6-7%. Daraus lässt sich schließen, dass die Hauptfunktion von Knesten im Allgemeinen auf der Repression gegen Menschen liegt und dass sich die sich halt nicht systemkonform verhalten, als tatsächlich die Gesellschaft von sogenannten Gewalttäterinnen zu schützen. Wie sich aus dieser eben nicht gezeigten Statistik auch noch herauslesen lässt, steigt die Gesamtzahl in den österreichischen Knästen drastisch an. Diese Entwicklung ist zwar kein jetzt österreichisch-typisches Phänomen, denn es passiert überall, aber was ich zusammenfassend sagen will, ist, dass die Häftlingsanzahl steigt. Und logischerweise steigt mit den Häftlingszahlen auch der Stand der Häftlinge in den Knästen. Aber der Anstieg hat einen einzigen Grund, und der ist, dass in die österreichischen Knäste, also den Stand zu sprechen, heißt es, dass in etwa von 7.000 auf knappe 9.000 dieser Stand gestiegen ist. Und das hat einen einzigen Grund, und der ist, dass in den österreichischen Knästen einfach immer mehr Menschen ohne österreichische Staatsbürgerinnenschaft sitzen, während die Zahl von österreichischen Häftlingen total stagniert. Überhaupt sind Ausländerinnen in den Knästen der Festung Europa massiv überrepräsentiert. Aber Österreich muss sich hier im europäischen Vergleich wieder einmal besonders bemerkbar machen. Also in den österreichischen Knästen sitzen insgesamt 43% an Ausländerinnen. Zum europäischen Vergleich etwa ist es sehr hoch. Also es gibt mit der einzigen Ausnahme Luxemburg, was aber andere Gründe auch haben dürfte, ist Österreich im absoluten Spitzenfeld. Es gibt die maximale Anzahl an Ausländerinnen in überhaupt in europäischen Knästen liegt bei 45% und Österreich ist knappes 1% darunter und so gut wie die meisten anderen Länder liegen alle sehr weit darunter. Okay, na, dann werfen wir mal einen konkreten Blick auf eine spezielle Gruppe von Ausländerinnen im österreichischen Knast. Im Jahr 2006 gab es etwa in der Josefstadt eine Untersuchung an afrikanischen Häftlingen. Insgesamt saßen zu diesem Zeitpunkt 177 eben afrikanische Häftlinge. Die Gründe, warum diese Menschen gesessen sind, waren folgende Delikte. Drogengeschichten waren 91%, dazu noch 4% oder 5% wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und der Rest wegen sonstig angeführten Maßnahmen. Ich denke, ich brauche jetzt irgendwie nicht auf gesellschaftliche Zwänge eingehen, die hinter irgendwie solchen Zahlen stecken. Die kennen eh alle Menschen hier zu Genüge. Was ich aber noch ansprechen möchte in dem Kontext, ist, dass dieser eben schon erwähnte Resozialisierungsgedanke, also das, worin eigentlich ja die Knäste ihre Hauptaufgabe sehen und wie lächerlich der eigentlich an diesem Beispiel ist, von den afrikanischen Häftlingen in der Josefstadt saßen etwa 60% bereits zum wiederholten Male. Warum wohl? Ich weiß nicht, ob sich eigentlich die Verantwortlichen im Justizsystem diese Frage eigentlich stellen. Werfen wir nun an dieser Stelle einen Blick, wie Insassen in österreichischen Knästen untergebracht werden. Häftlinge werden normal Vollzug in Gemeinschaftszellen untergebracht. Eigentlich ist nach dem Strafvollzugsgesetz für die Nacht eine Einzelzelle vorgesehen, was aber in der Knastrealität meist nicht der Fall ist. Am Tag sind im Normalverzug die Türen von Zellen und Gemeinschaftsräumen meistens nicht verschlossen. Also welche Formen von Unterbringungen gibt es? Ich möchte das irgendwie nur ganz kurz anschneiden. Es gibt Einzelhaft. Bei einer Einzelhaft, also eine Insassin, kann auf eigenem Wunsch einzeln inhaftiert werden. Aber Einzelhaft dient auch der Repression im Knast. Also Menschen können in Einzelhaft gesteckt werden, wenn sie anstaltsinterne Disziplinarmaßnahmen beispielsweise, wenn darauf abgezielt wird. Gelockerter Vollzug bedeutet, dass bei einer im Sinne der Vollstrecker irgendwie guten Führung können Häftlinge in Österreich im gelockerten Vollzug untergebracht werden. Und die häufigste Form einer solchen Vollzugslockerung ist die Unterbringung im offenen Vollzug. In diesem Fall werden die Aufenthaltsräume der Strafgefangenen nicht mehr abgesperrt. Sie können sich damit frei im Anstaltsgelände bewegen. die Bewachung in der Arbeit, ein anderes Beispiel, kann beschränkt werden oder wenn Arbeiten außerhalb der Kneste durchgeführt werden, generell aufgehoben werden. Dann gibt es einen Erstvollzug, falls ein Häftling zum ersten Mal eine Strafe im österreichischen Knast verbüßen muss, dann soll er oder sie von den restlichen Gefangenen getrennt untergebracht werden. Weiters noch zu erwähnen, der Fahrlässigkeitsvollzug, der bedeutet, dass Strafgefangene, die wegen einer sogenannten fahrlässig begangenen Straftat inhaftiert sind, ein Recht auf gesonderte Unterbringung haben. Ich möchte nun zum Alltag im Knast, also auf das Leben der Menschen direkt kommen. Für die Gefängnisse des 19. Jahrhunderts hat der Soziologe Irving Goffman folgende Eigenschaft festgestellt. Ich zitiere das jetzt mal. Alle Phasen des Tages sind exakt geplant. Eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über. Und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben. Was für das 19. Jahrhundert Gültigkeit hatte, trifft auch nach wie vor zu. Der Knast ist eine totalitäre Institution und das Leben im Knast ist in all seinen Facetten völlig fremdbestimmt. Ich werde nun auf einige Aspekte des Lebens in österreichischen Knästen eingehen. Es gibt natürlich viele und es werden irgendwelche Rahmen sprengen. Beginnen wir mal mit der Zwangsarbeit. Falls es unter den hier anwesenden Menschen auch Studis gibt, dann kann ich Ihnen zum Beispiel empfehlen, dass Sie abseits von den Mainstream-Druckereien Ihre Diplomarbeit auch in Knast binden könnten. So zum Beispiel in der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich. Hier werden Diplomarbeiten nach traditioneller Buchbindung in solider Handarbeit gebunden. Die Produktion erfolgt in hochwertigem Kunstleder inklusive Prägung und es können dabei auch tollerweise 12 verschiedene Farbtonen ausgewählt werden. Gefangene in österreichischen Knästen sind überhaupt zur Zwangsarbeit verpflichtet. Es gibt in den Knästen zahlreiche Werkstätten und was dort produziert wird, können Interessierende über die Homepage der österreichischen Justizanstalten bestellen. Der umfangreiche Webshop auf der Seite bietet nicht nur konsumfreudigen Menschen, die hier kostengünstig banale Alltagsgegenstände kaufen können, es gibt unglaublich viele, also es lohnt sich mal auf dieser Homepage nachzuschauen, keine Ahnung, Bürobedarf, Uhren, Spielzeug oder Fotoalben, aber es können auch sehr außergewöhnliche Dinge dort beschaffen werden. Zum Beispiel dieser Hochstand. Der Hochstand ist für 420 zu haben, dafür mit geschlossener Kanzlei. Dass hinter all dem Zwangsarbeit steht, wird die Abnehmerinnen, die hier einkaufen, wohl wenig stören. Ganz im Gegenteil, durch die Propaganda des Justizministeriums, und hier kommt wieder dieser Resozialisierungsgedanke hervor, wonach durch die Arbeit im Knast die, ich zitiere das mal, Vorbereitung auf die Zeit nach der Entlassung, eine sinnvolle Beschäftigung und eine gute Therapie, welche auch die Zeit verkürzt, einen Beitrag zur Ruhe und Ordnung im Gefängnis, sowie einen Beitrag an den Kosten des Vollzugs bringt, wird durch den Kundinnen ein Bild vermittelt, wonach sie selbst für die Gesellschaft wichtige Funktionen oder Beiträge leisten. Mit diesem Konzept gelingt es auch immer mehr, die Zwangsarbeit aus den Knästen heraus in private Unternehmen zu bringen und dort auszubeuten. Und für die privaten Unternehmen ist es besonders lukrativ, denn sie müssen keine Sozialversicherungsbeträge zahlen. Das Leben im Knast ist beschissen, das brauche ich eigentlich nicht extra zu erwähnen und es ist wohl naheliegend, dass die Häftlinge auch über Fluchten nachdenken. Also in den letzten Jahren ist die Zahl der Ausbrüche und Ausbruchsversuche in österreichischen Knästen stark zurückgegangen. Bei Fluchten wird generell zwischen Ausbrüchen, also aus dem geschlossenen Bereich, sogenannten Entweichungen aus dem nicht geschlossenen Bereich, aus dem offenen Vollzug oder einer Ausführung und Nichtrückkehr von einer Vollzugslockerung unterschieden. Also es gibt diese drei Kategorien. Waren irgendwie Mitte der 90er Jahre noch bis 50 Ausbrüche im Jahr zu verzeichnen, so gibt es heute nur mehr sehr wenig gelungene Ausbrüche. Das ist eine Zahl irgendwo zwischen 10 und 15, maximal 20. Also eine Ausnahme von dieser Statistik hat eigentlich das Jahr 2005 nur dargestellt, wo es 17 Menschen gelungen ist, aus den Knästen auszubrechen. Der Grund ist wohl eh naheliegend, warum das nicht mehr so klappt jetzt. Und der liegt in den zunehmenden Modernisierungsmaßnahmen, in der fortschrittlichen Technokratisierung. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist der Ausbruch eines Häftlings in Österreich kein strafbares Delikt. Ein Ausbruch kann somit für die Personen, die das durchführen, nur anstaltsinterne disziplinare Strafen nach sich ziehen. Das Thema Ausbrüche eignet sich gut zu Mythen- und Legendenbildungen. Sicherlich auch bedingt durch zahlreiche filmische Inszenierungen. Vor allem das sensationslüsterne Boulevard schlachtet das Thema gerne aus und nutzt es für seine Zwecke. So ist beispielsweise im Online-Archiv der Kronenzeitung nachzulesen, beinahe jede österreichische Flucht aus Gefängnissen in den letzten Jahren. Dargestellt wird das immer in einer die Leserinnen fesselnden Art und Weise, ausgeschmückt mit den üblichen Stereotypen. Dass hinter Ausbrüchen eigentlich im Allgemeinen weniger heroische Taten von Heldinnen als vielmehr Handlungen völlig verzweifelter Menschen stehen, wird in der Regel ausgeblendet. Ein Beispiel für diese unreflektierte Berichterstattung war der, vielleicht können sich noch manche Menschen hier erinnern, aufsehenerregende Fall eines jungen Mannes aus dem Kosovo, aus dem Abschiebeknast in Linz des letzten Jahres. Nach Darstellung der Medien hat sich der Ausbruch folgenderweise ereignet. Der Mann war sehr dünn und hatte nur etwa 55 Kilo und soll durch die Essensluke rausgeklettert sein. Und danach ist er aus dem Knast verschwunden. Die Schlagzeilen und Artikel in den Medien waren danach voll von dem Aufhänger des, ich zitiere das mal, mysteriösen Schlangenmenschens. Und das Rausklettern aus der Essensluke war das Hauptthema. Was aber nur am Rande thematisiert wurde, ist die Frage, wie er es aber überhaupt schaffte, unbemerkt und ohne Schlüsseln die weiteren Türen aufzubekommen und ich sag's mal so, unbemerkt aus doch massiv gesicherten Einrichtungen herauszukommen. Wie es wirklich passiert ist, lässt sich nicht feststellen. Also ob es nun eine Fahrlässigkeit einer Schließerin oder, was natürlich viel besser wäre, eine gute, widerständige Aktion einer Schließerin wäre oder was auch immer sonst dahinter steckt, ist egal. Aber dieses Beispiel zeigt, wie Fluchten nach wie vor zu Legenden und Mythenbildungen beitragen. Ich komme nun zu Suizid und Suizidversuche. Durchschnittlich nehmen sich jedes Jahr bis zu 15 Häftlinge in österreichischen Knästen das Leben. Selbstmord begehen aber nicht nur Menschen mit mehrjährigen Haftstrafen, sondern regelmäßig auch Untersuchungshäftlinge und Schubhäftlinge. Von 1947 bis 1999 gab es 410 dokumentierte Suizide. Als Ursache für die meisten Selbstmorde wird von selbsternannten sogenannten Expertinnen der hohe Stress, besonders bei Neuankömmlingen, vermutet. Auf die irgendwie doch sehr naheliegende Idee, dass doch wohl das beschissene Knastsystem selbst die Hauptursache sein könnte, sind irgendwie die Verantwortlichen noch nicht gekommen. Bei der Hälfte aller Suizide ging ein erfolgloser Suizidversuch voraus. Und noch viel erschreckender ist, dass in 37% aller Fälle dem Selbstmord eine explizite Ankündigung vorausging. Ich komme jetzt noch ein bisschen zusammenfassend zu weiteren Aspekten von fremdbestimmtem Leben. Es gibt natürlich viele Dinge, über die es lohnen würde zu sprechen. Was ich aber eigentlich nochmal festhalten möchte, ist, dass das Leben im Knast völlig fremdbestimmt ist. Es gibt für jeden, wirklich jeden Scheiß, zahlreiche Verordnungen, Gesetze und Bestimmungen, sei es etwa ein ganz lustiger Begriff, Freizeit, medizinische Versorgung, soziale Betreuung, Aufsicht oder was auch immer völlig reglementiert ist. Um nur irgendein Beispiel zu nennen, in den Knästen ist Tätowieren oder sich tätowieren lassen verboten. Okay, ich komme noch zum Ende jetzt hier und möchte noch kurz sowas wie Ausblick ansprechen und dabei zum Beispiel das Thema Privatisierung. Also insgesamt kommt es ja im Knastsystem weltweit, gibt es Tendenzen zur Privatisierung, besonders stark in den USA, aber auch in Deutschland, in Hessen ist das ein Politprojekt gelaufen. Also es kommt überhaupt zu einer Privatisierung von Knästen und natürlich stellt sich auch die Frage, wohl für Verantwortlichen der österreichischen Knäste. Und im Jahr 2008 ist bekannt geworden, dass das Justizministerium plante, einen Teilbereich der Knäste an ein privates Unternehmen abzugeben. Und zwar die Bereitstellung von Ärztinnen, Psychologinnen, Betreuerinnen, Sozialarbeiterinnen. Also dass dieser Bereich ausgelagert werden sollte an eben ein privates Unternehmen. Dazu ist eine sogenannte Justizbetreuungsagentur beschlossen worden. Also die sollte das regeln und sich um die Anstellung von den diversen Menschen und so weiter kümmern. Argumentiert wird das dadurch, dass ja die Betreuung vor allem etwa auch im Maßnahmenvollzug gegen die eben sogenannten geistig abnormalen Rechtsbrecherinnen ja so massive Kosten verursacht und dass hier Einsparungen getätigt werden können. In jedem Fall ist im Sommer letzten Jahres, also am 5. Juni, ist dieses Gesetz angenommen worden. Und was ich da zusammenfassend sagen kann, ist, dass was jetzt der letzte Stand genau ist, weiß ich so nicht. Also inwiefern die Auslagerung tatsächlich im Anlaufen ist oder im Aufbau ist. Ich denke mal, so ein großes Projekt, das braucht ja auch Strukturen, die geschaffen werden und das dauert ja eine Zeit lang, bis sich die Dinge etablieren können. Aber in jedem Fall kommt es zu einer Privatisierung, zu einer Teilprivatisierung in österreichischen Knästen auch. Wie es weitergeht, ist offen, wird halt von diversen Faktoren abhängig sein. Und vielleicht als letztes noch geplante Justizanstalten, also geplante Knäste. Für 2010 ist die Fertigstellung von dem Knast in Wien in der Baumgasse geplant. Dort soll der Knast 230 jugendliche Häftlinge, 90 Frauen und auch, hier kommt es beispielsweise zu einer Vermischung dann von Sonderanstalt und normalen Knast, 100 Inhaftierte des Maßnahmenvollzugs untergebracht werden. Als zweites großes Projekt für den Neubau eines Knastes ist Korneuburg geplant. Hier soll die Fertigstellung bis 2011 laufen. Dann, was gibt es noch geplante Knäste? Im Februar 2008 wurden Pläne des Justizministeriums bekannt, wonach auf dem Gelände der Außenstelle Asten, also das ist eine Außenstelle von dem Knast in Linz, eine forensische Psychiatrie eingerichtet werden soll. Das ist ein sehr interessanter Begriff und ich habe zufällig auch auf der justizwache.at Homepage gelesen, dass die auch einen Link haben zu FBI und CIA. Also wir können irgendwie schon erahnen, wo hier irgendwelche Vorbilder wohl zu suchen sein werden. An dieser Stelle möchte ich irgendwie so diesen mehr oder weniger fast einseitigen Rahmen, also ich sitze hier und ihr sitzt hier, beenden und ja, vielleicht gibt es irgendwelche Punkte, die wir besprechen können, sollen. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und fürs Kommen überhaupt aufs EBC-Café.
So, das war der Vortrag. Oder der Mitschnitt vom Vortrag zum Knastsystem in Österreich. Wir spielen noch schnell ein Lied. Und das ist Contravene mit dem Lied Prison Cells. Und dabei geht es, dass es natürlich auch viele wirtschaftliche Faktoren für Knast gibt und dass man damit auch sehr gut Profit machen kann. So. Wieder mal vom Anarchistischen Radio, diesmal eine Sendung des Anarchist Black Cross Wien. Und noch kurz ein Veranstaltungshinweis: Am Freitag spielen im EKH die wunderbaren Sabot und Nitro Mahalia und Dieter von Kohl Experience und wie immer Foku und Cocktail war. Und es wird sicher ein wunderbarer Abend. Und ja, nächste Woche wieder Sonntag, 20 bis 21 Uhr, Anarchistisches Radio auf Radio Orange. So, okay. Tschüss.